Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Heute ist Elisabeth Kauder mein Gast. Ärztin, Psychoanalytikerin und Präsidentin der German Doctors. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die Menschen in Not hilft. In Indien, in Bangladesch, in Kenia, aber auch in Griechenland. Elisabeth Kauder arbeitet in Flüchtlingslagern und Slums und redet darüber natürlich auch intensiv mit ihrem Mann, dem CDU-Politiker Volker Kauder. Erstmal herzlich willkommen, Frau Kauder.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Der Frühling beginnt, da fangen viele an, die Ferien zu planen. Was haben Sie diesmal vor mit Ihrem Jahresurlaub?
Auf meinem Ferienprogramm steht dieses Jahr wieder ein erneuter Aufenthalt in Griechenland, wo wir unsere Flüchtlingsarbeit mit unbegleiteten Minderjährigen zusammen mit einem griechischen Kooperationspartner Arsis genannt machen. Und da werde ich Ende Juni, Anfang Juli dort sein.
Beruflich. Das ist ja nicht Urlaub.
Ja, für mich bedeutet Urlaub, einer ganz anderen Situation konfrontiert zu sein, als sie mir so im Alltag begegnet, die mich inspiriert, anspornt, die mir einfach Anregung gibt, sowohl in geistiger, aber auch einfach in menschlicher und seelischer Hinsicht. Und deswegen ist es so eine Art Urlaub schon.
20 Jahre lang haben Sie das in Kalkutta gemacht.
Ja, genau. Die letzten 20 Jahre habe ich meinen Jahresurlaub in Kalkutta verbracht für unsere deutsche NGO German Doctors. Und wir haben vor über 30 Jahren in Kalkutta mit unserer Arbeit begonnen. Und ich bin immer einmal pro Jahr dort, um dort in den Slums von Kalkutta zu arbeiten, zusammen mit anderen Kollegen.
Das machen Sie ehrenamtlich. Und ich habe gelesen, die German Doctors zahlen sogar den halben Flug selbst.
Ja, also die Ärzte, meine Kollegen, auch die mit mir dabei sind, die auch an anderen Einsatzpunkten tätig sind, zahlen entweder den halben, manche sogar den ganzen Flug selber.
Und Ihr Mann, Volker Kauder, hat sich in einem Interview als absoluter Urlaubsmuffel bezeichnet. Das passt ja dann.
Ja, das stimmt, das passt ganz wunderbar. Mein Mann ist ein sehr aktiver, umtriebiger Mensch und ja, ich glaube, grundsätzlich hat er ähnliche Auffassungen, was Urlaub anbelangt, dass das eben eine andere Art des Aktivseins ist. Und deswegen lehnt er eigentlich Urlaub im klassisch verstandenen Sinne ab. Und von der Seite her ergänzen wir uns diesbezüglich ganz gut.
Elisabeth Kauder, eine Stunde ist sie heute hier bei uns im Gespräch. Eigentlich reisen die Ärzte der Organisation German Doctors in Krisengebiete in Asien und Afrika. Doch seit 2016 sind sie zum ersten Mal auch in Europa aktiv, und zwar in Griechenland, im Rahmen der psychologischen Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Elisabeth Kauder, das haben Sie eben schon kurz angerissen. Was hat den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie als Ärztin und Psychoanalytikerin gesagt haben, auch hier möchte ich helfen?
Ja, zunächst einmal von den Menschen, um die es geht, nämlich um die Flüchtlinge. Das sind Menschen, die um ihre Heimat gekommen sind, um ihr Hab und Gut, denen es am nötigsten fehlt. Und damit entsprechen sie auch der Zielgruppe, denen sich die German Doctors in den Armutsländern zuwenden. Aber jetzt sind sie in großer Zahl nach Europa gekommen. Deswegen sahen wir einfach von uns aus auch die Notwendigkeit, uns da zu beteiligen innerhalb Europas.
Zusammenarbeit ist das mit der griechischen NGO Arsis. Zunächst war das in der Nähe von Thessaloniki, jetzt ist es in Volos und Janina. Sie schulen dort ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit diesen geflüchteten Jugendlichen arbeiten. Was haben diese Jugendlichen hinter sich? Womit müssen die fertig werden?
Wenn Sie erlauben, gehe ich noch einen kleinen Schritt zurück. Warum Griechenland? Wir hätten selbiges auch in Deutschland tun können. Mhm. Aber wir haben uns bewusst für Griechenland entschieden, weil die Griechen selber in schwieriger wirtschaftlicher Situation eben nicht in der Lage sind, Grenzen zuzumachen. Die Menschen kommen übers Mittelmeer oder über die Grenze zu Türkei und stehen in Griechenland. Und damit sind die Griechen herausgefordert. Und deswegen sahen wir das als Zeichen der Solidarität, auch mit den Griechen eben in Griechenland aktiv zu werden. Dies nur einfach nochmals, um die Ortswahl zu begründen. Die jungen Menschen, mit denen wir begegnen, haben wirklich unglaubliche Schicksale. Wir arbeiten ja mit Minderjährigen, das sind in der Regel eben Jungs, also Mädchen sind gar keine dabei, die entweder auf der Flucht die Eltern verloren haben oder alleine sich auf den Weg gemacht haben nach Europa aus den Kriegswirren der Herkunftsländer und die Grausames erlebt haben, die Menschen sterben gesehen haben, auch Familienangehörige sterben gesehen haben und die in ganz fremden Kontexten sind, ohne Heimat in der Sprache, ohne Familie. Und das ohne Familie sein hat für junge Menschen aus dem arabisch-islamischen Kulturraum eine enorm große Bedeutung. Es ist identitätsstiftend, in einer Familie zu sein. Und genau diesen haltenden, bildenden Anker, den haben sie alle verloren.
Und Sie haben es gesagt, keine Sprache, auch keine gemeinsame Sprache mit Ihnen, mit den German Doctors, ja. Auch nicht mit den griechischen Helferinnen und Helfer. Sie bieten dort eine Therapie an, die ohne Sprache auskommt, das Sandspiel in der Gruppe. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich mir vorgestellt, okay, die sind jetzt in Griechenland mit Jugendlichen am Strand, machen die im Sand irgendwelche Rollenspiele, aber das ist was ganz anderes, findet drinnen statt, in einem geschützten Raum. Beschreiben Sie uns diese Therapiemethode.
Ja. Sie selbst haben schon ein wesentliches Kriterium genannt, nämlich den geschützten Raum. Dieser sicherheitsspendende Kontext ist wichtig, weil die jungen Menschen ja eben genau diese Sicherheiten auf verschiedenen Ebenen verloren haben. Zweitens ist die Frage der Sprache, die Wortsprache in der Tat und damit die Heimat in der Sprache haben die jungen Menschen auch verloren. Nun, ich bin Jungianerin als Psychoanalytikerin und C.G. Jung drückte es immer aus, dass die Sprache der Seele eine Bildsprache ist und sich im Bild zunächst einmal unmittelbar ausdrücken zu können, hat einen entlastenden Effekt für die Seele, also Ängste, innere Spannung und Unruhe können einfach dadurch, dass man etwas in einem Bild zum Ausdruck bringen kann, abgebaut werden. Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Bilder zu kreieren. Malen ist eine dieser Möglichkeiten. Die Arbeit mit dem Sand, dafür braucht es keine besondere Begabung. Es gibt Menschen, die scheuen sich zu malen, weil sie der Meinung sind, sie können einfach nicht malen. Im Sandspiel haben wir vorgegebene Figuren des täglichen Lebens.
Also so eine Kiste mit Sand, wie so ein, wie so ein Katzenklo.
Ja, die Kiste ist 40 mal 60 cm groß. Sie soll ein Blickfeld darstellen, deswegen die Größe. Mhm. Und der Sand als solches ist ein haptisch-sinnliches Erleben. Es gibt Jugendliche, die arbeiten nur mit dem Sand, ohne Figuren zu benutzen. Andere eben nehmen gerne die Figuren und stellen Bilder in den Sand. Ganz unterschiedlich, dafür gibt es keine Vorgaben. Es können Fluchterlebnisse sein, ganz häufig sind es einfach Träume oder spontane Fantasien und damit eben Ausdrucksformen der Seele.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, jetzt Jugendliche, Arabische zwischen 14 und 18, Jungen zumal, also Männer sind das ja auch geworden, ja, durch die Flucht zu so einem Sandspiel zu motivieren.
Ja, da haben Sie vollkommen recht, das stimmt. Wir haben beobachtet, also im Rahmen des Schulungsprogramms schulen wir die Mitarbeiter unseres Kooperationspartners in diesem Sandspiel mit dem Ziel, dass sie selbiges alleine auch ohne unsere dauernde Anwesenheit durchführen können. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter von ARSIS wird selber am Sand zunächst einmal gespielt haben und auch als Gegenüber in der Arbeit tätig sein, bevor die Arbeit mit den geflüchteten Jugendlichen beginnt. Und dann haben wir bemerkt, dass die jungen Geflüchteten zugeschaut haben und gesehen haben, wie ihre Betreuer selber auf dem Boden vor den Kästen sitzen und dort spielen, dass es sich wohl doch um etwas Ernsthaftes handeln muss. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber die, dass das Spielen wesenhaft zum Menschen gehört. der Mensch ist ein spielendes Wesen und im Spielen entwickelt er Erkenntnisse einerseits, aber er kann im Spiel eben auch Gefühle äußern, mit dem Gegenüber in Kontakt treten und so weiter. Deswegen.
Können Sie mal ein so ein Bild beschreiben, was Sie besonders aussagekräftig fanden?
Ja, natürlich in dem Kontext sind häufig Kriegsszenen, aber ein Bild ist mir noch ganz besonders vor Augen. Ein junger Mann, der war 16 Jahre alt, hat ein Bild für seine Mutter gemacht. Und er hat mit kleinen Dekosteinen in den Sand, den er zuvor bearbeitet hatte, ein Herz gelegt. Und in dieses Herz hat er geschrieben, I love you, Mother. Und dann hat er dieses Bild aber schützen wollen. Er wollte sich ausdrücken, andererseits aber auch für sich behalten und hat dann das ganze Bild mit feinen Federn zugedeckt.
Elisabeth Kauder hatte schon lange vor ihrer Ehe mit Volker Kauder mit der Politik zu tun. Ihr Vater war nämlich der Konstanzer CDU-Politiker Hermann Wichele. 5 Wahlperioden war er im Bundestag, ein Gründungsmitglied der CDU. Familie Wichele, Vater, Mutter und 4 Mädchen. Frau Kauder, welche Rolle spielte da Politik in Ihrer Kindheit und Jugend zu Hause?
Ja, die Politik spielte eine große Rolle bei uns zu Hause und zwar dergestalt, dass uns unser Vater natürlich an seinem Erleben teil hat nehmen lassen und wir daran auch interessiert waren einerseits. Andererseits, dass es für ihn ein sehr hoher Wert war, tolerant zu sein. Nämlich denjenigen, dem seine eigene Meinung, die von uns abweicht, seine Überzeugung, denjenigen ernst zu nehmen und zu respektieren, so wie wir es für uns und unsere Auffassungen uns auch wünschen. Also die Erziehung zur Toleranz habe ich auf dem Wege gelernt.
Worüber wurde beim Essen gesprochen?
Ja, es wurde in der Tat häufig über Politik gesprochen, aber Politik in einem sehr weiten Begriffe. Denn vieles ist ja im Grunde genommen politisch. Auch kulturelles Tun und Gestalten ist im letzten Sinne häufig politisch, wenn man davon einen weiten Begriff hat.
Ihr Vater war ja wahrscheinlich auch viel unterwegs und gar nicht vor Ort. Ein Haushalt, ja, ein Frauenhaushalt.
Ja.
Wie war das?
Ja, es war so. Ich bin allerdings schon sehr früh, als ich noch in der Schule war, immer mit ihm mitgefahren zu seiner Wahlkreisarbeit und habe dann auch lernen können, wie er in Diskussionen mit Menschen umgegangen ist, immer respektvoll, nie herabwürdigend und dergleichen. Also ich habe von ihm gelernt, wie man Diskussionen, Gespräche führt im Respekt vor dem anderen.
Aber Politik, auch als Studium, war für Sie keine Option?
Nein, das war für mich keine Option. Für mich ist es eine Herausforderung, eben sich mit anderem zu beschäftigen, neben dem, was man hauptberuflich tut. Ich habe schon recht früh eigentlich mich dafür entschieden, Medizin zu studieren. Was nicht heißt, dass mich viele andere Bereiche interessiert haben. Also meine Hauptliebe gilt ja der Literatur und Sprache. Gut, damit bin ich meinem Vater natürlich sehr nahe, der Philologe war von Haus aus.
Mhm. Sie waren Internistin oder sind Internistin, ja. Waren 20 Jahre lang leitende Oberärztin am Klinikum in Tuttlingen und haben dann mit Anfang 50 noch eine Ausbildung gemacht zur Psychoanalytikerin.
Ja.
Warum?
Ja, in die Medizin bin ich auch gekommen aus Liebe zum Menschen eigentlich. Und dann habe ich diesen Beruf als Oberärztin, ich war im Bereich der Kardiologie und Intensivmedizin tätig, mit Hingabe habe ich das gemacht und bin immer mehr darauf gestoßen, wie groß der Beitrag des seelischen Erlebens auch zur körperlichen Gesundheit ist. Wie eng verflochten Körper und Seele sind. Ich zitiere da immer wieder meinen Freund, den Dichter Michael Röst, der sagt, der Körper ist das Gewebe der Seele. Und dann kam immer stärker in mir das Bedürfnis, mich eben auch dem seelischen Teil intensiv zuzuwenden. So kam das denn, dass ich mich ganz neu umentschieden habe, ein Studium Psychoanalyse am C.G. Jung-Institut in Stuttgart begonnen habe, wo ich jetzt auch tätig bin. Ich bin inzwischen auch die Vorsitzende des C-Jung-Instituts in Stuttgart.
Das ist ja eine sehr lange, sehr fordernde Ausbildung, ja. Psychoanalyse mit eigener Lehranalyse. Sie lagen da wahrscheinlich mehrere Jahre lang selbst, mehrfach die Woche auf der Couch.
Ja, ja, also im jungianischen Kontext bedeutet es zweimal in der Woche, aber ich habe eine Lehranalyse mit 500 Stunden hinter mir, ja, das stimmt. Ja.
Und warum haben Sie sich für diese Richtung der Psychoanalyse entschieden, also gegen Freud und für Jung?
Ich würde meine Entscheidung nicht gegen Freud verstanden wissen wollen, sondern eben für Jung. Und Jung hat sich ja nie abgewandt von Sigmund Freud. Er hat ihn weitergedacht. Er hat dem Blick nach zurück, den Blick nach vorne hinzugefügt. Das bedeutet den final prospektiven Blick in die Zukunft zu einem sinnstiftenden Erleben. Und dieser Blick, den finde ich einen ganz wichtigen Aspekt in der jungschen Psychologie. Ja, auch denn natürlich die Art der Therapie, die aus dem Kontext heraus erfolgt, weniger strengen Regeln, sondern Phronesis nennt es Aristoteles, der Klugheit folgend, sich entwickelnd als dialektisches Verfahren. Das hat mich fasziniert und tut es bis zum heutigen Tag.
Und in was für einem Rahmen praktizieren Sie heute in Stuttgart? Mit was für Menschen arbeiten Sie?
Es sind Menschen mit seelischen Krankheiten, mit Depressionen, mit Angstzuständen, mit traumatischen Erlebnissen und so weiter.
Auch mit Geflüchteten?
Ja, auch mit Geflüchteten. Wir haben geflüchtete Menschen in Einzeltherapie. Wir, sage ich jetzt, C-Jung-Institut, wir haben uns auch als Institut zur Aufgabe gemacht, ein Angebot zu machen für geflüchtete Menschen, sowohl in Einzeltherapie als auch in Gruppen. Und wir haben auch in Stuttgart eine Gruppe mit unbegleiteten Minderjährigen, in denen das Sandspiel in der Gruppe den zentralen Platz einnimmt.
Dafür müssten Sie sich ja selbst auch noch mal weiterbilden. Beschäftigung mit dem Islam, mit dem Koran, mit Begriffen und Bildern, die Ihnen vielleicht zunächst auch fremd waren.
Ja, in der Tat. Das trifft aber für meine ganze Arbeit auch sonst in Armutsländern wie zum Beispiel in Indien zu. Ich möchte den seelischen Hintergrund der Menschen kennenlernen, mit denen ich zu tun habe, auch wenn es ausschließlich Körperarbeit wie in Kalkutta ist. Und den seelischen Hintergrund eines Volkes lernt man, wenn man sich mit den Dichtern beschäftigt. So habe ich sowohl in Indien, aber eben auch jetzt ganz intensiv für die Flüchtlingsarbeit habe ich Dichter gelesen aus dem arabisch-islamischen Kulturraum, die mir wesentliche Einblicke eröffnet haben.
Vor einigen Jahren haben sich die Ärzte für die Dritte Welt umbenannt in German Doctors. Mehr als 3000 Ärztinnen und Ärzte engagieren sich häufig wiederkehrend, freiwillig und ohne Honorar in Entwicklungsländern, also auf den Philippinen, in Indien, in Bangladesch, Kenia, Sierra Leone. Sie haben sich, Elisabeth Kauder, 2002 zum ersten Mal für einen Einsatz gemeldet. Heute sind Sie die Präsidentin dieser NGO. Was war das damals, diese erste für eine Erfahrung?
Ja, es war nicht meine erste Erfahrung mit Armutsländern gewesen, weil ich schon anlässlich dieses Bürgerkriegs Ruanda-Burundi in Ruanda war. Und damals stand für mich fest, ich möchte auch im Weiteren eben Arbeit machen in Armutsländern. Denn hat es einfach meine damalige berufliche Situation zunächst nicht zugelassen, aber dann habe ich die Entscheidung gefällt, 2002, jetzt muss es eben einfach sein, und bin dann zum ersten Mal für German Doctors unterwegs gewesen. Mein erster Einsatz war in Nairobi.
Naja, in Kalkutta waren Sie dann aber im Verlauf, das haben Sie eingangs kurz erzählt, an die 20 Mal, haben Ihren Jahresurlaub dafür eingesetzt.
Stimmt.
Warum sind Sie dahin immer wieder zurückgekehrt?
Ja, weil mich Kalkutta fasziniert in seiner Gegensätzlichkeit und damit, weil es eben so gegensätzlich ist, so unglaublich lebendig ist. Wir haben Armut, Reichtum. Wir haben Kultur, wir haben Situation in Slums. Kalkutta hat eine Universität mit einer Musikhochschule, dort sind wir häufig mal hingegangen, abends, wenn wir vom Slum gekommen sind, um Konzerte indischer Musik anzuhören. Kalkutta hat geistige Größen wie Rabindranath Tagore hervorgebracht. All dies ist präsent, eine tief verwurzelte Kultur und dennoch eben die Situation, dass Menschen unter dürftigsten Bedingungen ohne ärztliche Hilfe und so weiter leben müssen.
Und genau. Was machen die German Doctors da als Ärzte?
Die German Doctors leisten als allererstes Basisarbeit. Wir sind zu fünft als Kollegen in Kalkutta, die in Zweier-, Dreiergruppen jeden Tag losgehen, immer an einen fest definierten Punkt in ein Slumgebiet. Kalkutta ist ja durchsetzt mit Slums. Und die Menschen wissen, wann wir kommen und warten denn schon 100, 150 Menschen stehen da schon in Schlange und warten, bis wir kommen mit allen Problemen, die es gibt. Kinder mit Kinderkrankheiten, Armutskrankheiten, Lungenentzündung, Würmer, Unterernährung ist das große Problem, Unter- und Fehlernährung und dann die Geißel schlechthin ist die Tuberkulose. Aber wir machen auch kleinere operative Eingriffe, wir gipsen ein, Spaltenabszesse und so weiter. Also es ist Basismedizin. Dann versuchen wir auch prophylaktisch vorsorglich tätig zu sein, indem wir in einem großen Impfprogramm die Kinder impfen und eben auch Spurenelemente, Eisen und so weiter ersetzen, wo eben große Mangelzustände bestehen auf dem Hintergrund der Mangel- und Fehlernährung.
Fällt es Ihnen leicht, bei solchen Einsätzen sich einzuschränken, also selbst auch ganz einfach zu leben?
Nee, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Also für mich ist es eher zu einer Intensivierung des Lebens hier in Deutschland geworden, dass es eben nicht selbstverständlich ist, wenn man nach Hause kommt und die Dusche anstellt und es kommt Wasser raus, geschweige denn sogar warmes Wasser. Das genieße ich jetzt auf eine viel intensivere Art und Weise, seit ich nachdrücklich erlebt habe, dass das eben tagelang nicht der Fall ist, wenn wir in Kalkutta sind und da eben kein Wasser aus der Dusche tropft. Also für mich haben die Erlebnisse zu einer Intensivierung des Lebens hier geführt und durchaus zu einer Umwidmung von Prioritäten.
Nämlich?
Nämlich, ich kann zum Beispiel eben nicht mehr für Essen gehen. Ich gehe immer noch gerne in Restaurants, aber da gibt es für mich eine Grenze, wo es für mich nicht mehr darstellbar ist, was den Preis anbelangt.
Mhm. Sie haben Kalkutta mal Ihre zweite Heimat genannt. Was ist das, womit Sie Heimat verbinden?
Ich würde sagen, mein zweites Zuhause, weil Heimat verbinde ich mit Herkunft, Heimat verbinde ich mit kultureller Prägung. Das habe ich in Kalkutta natürlich nicht, aber Heimat, das heißt, sich geborgen fühlen, sich angenommen fühlen, mit Menschen in Austausch und in Resonanz zu sein und sich gegenseitig zu verstehen, das meine ich mit Zuhause. Und so ist es auch, ja. So erlebe ich das. Die Kollegen und die Mitarbeiter, die einheimischen Mitarbeiter, die freuen sich, wenn ich nach Kalkutta komme, weil die das auch als Zeichen der Zuneigung erleben, dass ich halt seit 20 Jahren hintereinander jedes Jahr da bin.
Was geben Ihnen diese Einsätze?
Diese Einsätze erfüllen mich zutiefst. Ich bin konfrontiert mit einer ganz anderen Kultur, mit einer ganz anderen Art zu leben, die mich immer wieder herausfordert, selbst über mein eigenes Leben nachzudenken und in Dialog zu treten. Und das ist eine unheimlich bereichernde Erfahrung. Wie gesagt, beschäftige ich mich ja dann auch mit der Kultur des Landes ganz intensiv. Das führt zu einer Erweiterung meines Blicks auf die Welt.
Beschreiben Sie mir einen Menschen in Kalkutta, der für Sie besonders wichtig ist.
Ja, kann ich Ihnen beschreiben. Das, wir sind ja in Kalkutta in Verbindung mit einer ortsansässigen einheimischen NGO und die auf christlichem Hintergrund steht, gegründet von einem französischen Arbeiter. Pater Haura Southpoint ist der Name. Und da spielen die sozialen Aspekte natürlich eine große Rolle. Das heißt, es gibt Mitarbeiter aus Randbezirken der Gesellschaft und da gehören die Adavasis dazu. Das sind ganz schwarzhäutige Menschen, eher kleinwüchsig und in der indischen Bevölkerung sogar eben auch an den Rand gedrängt. Und da haben wir mehrere Mitarbeiter aus dieser Bevölkerungsgruppe. Und einer davon, er heißt Vincent, ist so ein lebendiger, aktiver Mensch, der mit einer Hingabe sich um die Patienten kümmert und alles für seine Familie tun wird. Die Familie hat einen hohen Stellenwert dort und der mir immer von der Familie auch erzählt und der sich darüber freut, dass ich eben diesen speziellen indischen mit Milch gekochten süßen Tee so gern mag.
Die Ärztin und Psychoanalytikerin Elisabeth Kauder ist in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur seit 1976 verheiratet mit dem CDU-Politiker Volker Kauder. Bis vor kurzem war er einer der engsten Vertrauten der Kanzlerin, 13 Jahre lang Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Die Frau an seiner Seite, das war anscheinend ihr Ding überhaupt nicht, Frau Kauder.
Ja, es ist eine Frage, wie man das auffassen möchte, aber sicher nicht dahingehend, mich damit öffentlich zu profilieren oder in Erscheinung zu treten. In dem Sinne nicht. In anderem Sinne ja, dass wir natürlich in engem Austausch sind über all das, was meinen Mann in seiner Tätigkeit bewegt und beschäftigt. In dem Sinne schon.
Aber ist ein Abendessen mit der Kanzlerin für Sie auch normal?
Ja, ich freue mich, wenn ich Angela Merkel treffe und sie ist ein interessanter Gesprächspartner und ich bin sowas von froh, dass wir sie hatten in den Zeiten, als das Thema der großen Fluchtbewegungen zum Thema für Deutschland geworden ist.
Wir haben schon darüber gesprochen, über Ihre Arbeit in Krisengebieten, über das Projekt mit Geflüchteten in Griechenland. War denn die Flüchtlingspolitik dieser Regierung etwas, wo Sie mit Ihrem Mann auch immer auf einer Linie waren?
Ja, Gott sei Dank konnten wir da auf einer Linie sein. Ja. Wir haben uns zu diesem Thema auch immer wieder intensiv ausgetauscht. Ich weiß natürlich auch, dass es einen Unterschied zwischen handelnder Politik gibt und zum Beispiel Psychoanalyse oder Tätigkeit in direkter Begegnung mit Flüchtlingen. Das weiß ich schon auch. Nichtsdestotrotz müssen die Bereiche eben zusammenkommen und für meinen Mann ist es durchaus wichtig und hilfreich, was er mir immer wieder bestätigt, dass wir uns austauschen über die unterschiedlichen Sichtweisen, auch über den Blick aus unterschiedlichen Standpunkten heraus.
Ja, er in den Sachzwängen des politischen Apparats, Sie ehrenamtlich in einer NGO.
Genau.
Was geben Sie ihm da mit? Oder wo überlegen Sie richtig, jetzt spritze ich ihn hier mal?
Ja. Wissen Sie, am eindrücklichsten sind menschliche Geschichten. Ja. Wenn ich Geschichten erzähle, was ich erlebt habe, wie sich politische Entscheidungen auswirken auf den einzelnen Menschen. Und dem konnte er sich nie entziehen. Ja? Aber wir hatten da überhaupt keine Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken. Ich habe ihn von der Seite her immer wieder einfach aus meiner Sicht teilhaben lassen, an meiner Art, an meiner Möglichkeit auch, mit den Dingen umzugehen.
Gab es da aber auch nicht so freundliche Kommentare von Parteileuten zu Ihrem Engagement, das ja eben auch ein politisches Statement ist?
Ja, in der Tat. Also man muss es wissen, wenn man sich für Flüchtlinge engagiert, ist es ein politisches Statement. Ja, das gab es. In der Tat, ja, da war ich durchaus Angriffen ausgesetzt gewesen, wusste ich, damit muss man umgehen können.
Es gibt ja weiterhin Diskussionen über Obergrenzen, über Familiennachzug, über Abschiebungen etwa nach Afghanistan. Das Versprechen von Annegret Kramp-Karrenbauer, sowas wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Wie stehen Sie dazu?
Für mich gibt es, um es als Erstes zu sagen, keine Obergrenze für Menschlichkeit. Woran will man das festmachen? Es gibt für mich für Menschlichkeit keine Obergrenze. Und was soll sich nicht wieder wiederholen? Das entzieht sich in der Tat meinem Verständnis. Ich möchte an der Stelle vielleicht mal auf die Bibel zurückgreifen. Ja, dort steht bei Johannes 9,62, hast du deine Hand an den Pflug gelegt und schaust du zurück, bist du nicht geschaffen für das Reich Gottes. Die Hand an den Pflug legen bedeutet, tätig zu sein, ist ein Bild für das Tätigsein. Derjenige, der tätig ist, muss bereit und in der Lage sein, den Augenblick zu erfassen und die Herausforderungen des Augenblicks anzupacken und darauf eine Antwort zu geben. Und genau selbiges hat Angela Merkel getan und ich bin ihr sehr dankbar dafür. Und ich erlebe es sogar, als ich 2016 nach Indien gekommen bin. Im Bazar, wo ich so gerne einkaufe, haben sie mich auf Angela Merkel angesprochen und wie toll das ist, dass Deutschland so hilft.
Der Familiennachzug, der wurde 2016 aber ausgesetzt. Es gibt diese Obergrenze von 1000 Menschen pro Monat. Wie erleben Sie diese Problematik in Ihrer Arbeit mit den arabischen Jugendlichen? Sie haben das vorhin so angedeutet, wie wichtig die Familienbindung ist.
Ja, das wäre zum Beispiel ein Punkt, an dem wir wirklich von den Flüchtlingen, die jetzt zu uns in unser Land kommen, lernen können. Etwas zum Begriff der Familie. Die Familie ist im arabisch-islamischen Kulturraum identitätsstiftend. Wenn junge Menschen in einer Phase der Identitätsfindung, nämlich 13, 14, 15, gewaltsam von ihrer Familie getrennt werden, dann hinterlässt es seelisch tiefste Verletzungen. Und deswegen halte ich es für dringend notwendig, dass diese jungen Menschen die Möglichkeiten haben, wieder zusammen mit ihrer Familie zu sein. Ich erlebe es auch hier. Es macht einen riesen Unterschied, ob ein jugendlicher Geflüchteter zusammen mit der Familie flüchten konnte und dann auch bei ihr leben oder ob er sich alleine auf den Weg machen musste und hier in einer Unterkunft lebt, auch wenn die noch so gut meinend und natürlich auch mit viel finanziellem Aufwand geführt ist. Es ist etwas fundamental anderes.
Elisabeth Kauder, als Sie Ihren Mann Volker Kauder in den 70er Jahren kennengelernt haben, da war ja nicht abzusehen, was für Karrieren Sie beide machen würden. War das schwierig, jetzt sich im Rückblick gar nicht so viel zu sehen? Oder immer noch ist es ja so, sich gar nicht so viel zu sehen und immer intensiver, eigenständig in eine andere Richtung zu gehen als der Partner?
Ich glaube, das ist für eine Beziehung in der Tat extrem wichtig ist, eigene Lebensbereiche, Tätigkeitsbereiche, Erlebnisbereiche zu haben, weil das eine Beziehung lebendig hält. Also ist unsere Auffassung von Beziehung, da gibt es andere Entwürfe, aber wir leben es so. Dass mein Mann politisch tätig sein würde, war mir von Anfang an klar, weil ich habe ihn kennengelernt, da war er schon auf Kreisebene und so weiter politisch tätig. Und wie Sie schon gesagt haben, ich stamme aus einer Politikerfamilie, ich wusste das.
War er ja eigentlich der ideale Schwiegersohn?
Ja, meine Familie hat es auch so gesehen, ja.
Was machen Sie eigentlich, um sich mal zu entspannen?
Oh, ich lese gerne.
Ja, das haben wir schon gehört.
Das ist für mich die größte Entspannung. Ich gehe gerne mit Freunden weg und wenn das Freunde sind, die auch gerne lesen, dann ist es wunderbar. Ich habe Freunde im künstlerischen Bereich, Bildhauer, Maler und mein bester Freund ist Michael Röß, der Dichter ist und dann reden wir über Bücher, über Werke, die entstehen und so weiter. Das ist wunderbar für mich.
Schön, dass Sie heute bei uns waren, zufällig auch in Berlin waren und hier ins Studio kommen konnten. Danke sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Bürger. Vielen Dank für Ihr Interesse.